Vielen Dank. The Lucky and Luke hat uns eingestimmt. Ich finde den Bandnamen großartig. Schönen guten Morgen, wach auf, wurde gesungen. Man muss samstags morgens ja auch erstmal ein bisschen aufwachen. Das Herz muss aufwachen, der Kopf, der Geist. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid zum Jumpers Regio-Tag hier in Iserlohn. Viele von euch sind ja schon länger hier. Wer hat die letzten Tage auch schon hier verbracht? Mal ganz kurzes Handzeichen. Yeah. Ich habe mir sagen lassen, es war richtig gut. Tolle Gäste, tolles Programm. Facebook ist voll davon. Man schwärmt von dem, was hier passiert. Und das geht heute so weiter. Wir haben tolle Gäste, tolles Programm vorbereitet, den ganzen Tag über. Und bei dem Radiosender, bei dem ich arbeite, Daniel Schneider ist übrigens mein Name, sehr unhöflich, habe mich noch nicht vorgestellt. Das ist eins live und da gibt's eine Comedy, die heißt... Heute ist der beste Tag der Welt. Ja, da wird so banale Sachen wie, was weiß ich, Tag des Puddings oder Tag des Umarmens so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Aber wie das so oft ist bei der Comedy, da ist ja auch viel Wahres dran. Heute ist der beste Tag der Welt. Heute ist der 7. November. Klar, heute ist heute. Kann ja nur der beste Tag der Welt sein. Morgen wird auch der beste Tag der Welt. Aber das mal so ein bisschen zu verinnerlichen, finde ich ganz cool. Und ich bin mal... tief hinabgestiegen in das Archiv des 7. Novembers und habe geforscht, was ist denn am 7. November so passiert, was man damals vielleicht noch gar nicht wusste, was heute legendär ist. Da bin ich bei Geburtstagen gelandet und ich bin doch nicht ganz so tief gekommen, muss ich zugeben, denn das Erste, was mir begegnet ist, ist David Guetta hat heute Geburtstag. Der DJ, der die Musikszene revolutioniert hat. 47 Jahre wird er. 47 ist er schon. Krass. Oder Lord, auch so ein Pop-Sternchen, die wird süße 19, 7. November. Dann gibt's auch so, hat jemand Geburtstag hier eigentlich heute, zufällig? Das Go 20 aus Hildesheim hat heute Geburtstag. Was ist das Go 20, ganz kurz?
Was ist das? Kinder- und Jugendtreff, hier von
Jumpers. Kinder- und Jugendtreff von Jumpers feiert Geburtstag. Yeah, das ist sehr relevant. Super, darauf hatte ich gehofft. Damit man das noch mal ein bisschen mit Tiefgang unterfüttert. Was ich damit sagen will, ist eigentlich, man weiß gar nicht, dass nicht immer das, was heute passiert, könnte vielleicht später mal legendär werden. Als sich Jumpers gegründet hat, nicht am 7. November, aber vor einigen Jahren, als Thorsten Riewesel die Idee hatte und viele mit eingestiegen sind, wussten viele Kinder und Jugendliche auch noch nicht, dass in Kassel-Helleböen, Stadtallendorf, Salzgitter, Gera, mal ein Ort geschaffen wird, wo Kinder und Jugendliche noch mal ganz besonders wertgeschätzt werden und wo Potenziale entdeckt werden. Das war hier in Iserlohn, im Checkpoint, ganz genauso. Oder in Berlin, als ein gewisser Thorsten Hebel, der gleich auch noch hier zu uns reden wird, gedacht hat, hier, dieser Stadtteil, Berlin-Lichtenberg, da muss was passieren. Also, man sollte die Tage, auch wenn sie gar nicht so besonders scheinen, nicht unterschätzen. Und auch die Arbeit, die getan wird bei Jumpers, trägt dazu bei. Ich freue mich auf den Tag und ich freue mich, dass auch die Landeskirche von Westfalen hier ist, in Person von Professor Dr. Dieter Bese. Und da bitte ich jetzt um ein Grußwort von der Evangelischen Kirche von Westfalen. Herzlichen Applaus, Herr Bese, Ihr Mikrofon.
Wenn ich jetzt ein Mikro mit Stativ habe, kann ich mich besser an meinem Büchlein festhalten. Also erstmal guten Morgen oder hallo erstmal. Liebe Jumperinnen und Jumper, in Psalm 18, Vers 30, da heißt es, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ich dachte, das ist das richtige Wort für Jumper. Wenn ich mir allein schon Ihr Programm für heute anschaue, dann wird mir ja deutlich, was das für Mauern sind, die Jumper bei ihrem Netzwerktreffen überspringen wollen. Also Mauern zwischen denen, die zu Hause sind und denen, die auf der Flucht sind. Denen, die in Wohlstand und Sicherheit leben und denen in prekären Lebenslagen. Zwischen den Jungen und den Alten. Denen in skeptischer Distanz und denen in lebendigem Glauben. denen zwischen Worten und Taten überall stehen Mauern und ständig muss man ein bisschen springen, dass man drüber wegkommt. Springer sind immer in Bewegung. Und Springer brauchen auch immer wieder Pausen zum Luftholen und zum Atmen. Und mein Eindruck ist, das wollen sie offenbar in diesen Tagen zusammenbringen. Bewegung und Pausen für die Springer, damit das Jumpen auch weiterhin Spaß macht. Wer sich fragt, was christlicher Glaube heute bedeutet und wie es um seine Zukunft bestellt ist, der kann mit diesem Schriftwort, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, schon ganz große Sprünge machen. Jumper aus Glauben sind eben Leute, deren Aufgabe es ist, mit Gott über Mauern zu springen. Was sind eigentlich die Sprünge, die wir in der evangelischen Kirche von Westfalen zurzeit zu machen haben? Der erste Sprung ist sicher der von einer gewissen Verunsicherung und Verzagtheit angesichts der vielen Veränderungen der letzten 10 und 20 Jahre in die neue Gewissheit und Zuversicht des Glaubens. Das gesellschaftliche Klima ist kühler geworden, das haben wir wohl gespürt. Die Kirchen genießen nicht mehr überall einen Vorschuss an Vertrauen, wie es lange in der Nachkriegszeit war. Sie stehen vielmehr unter kritischer Beobachtung. Ein Fehler und die Medien sind voll. Und ihre Botschaft und ihr Verhalten sind rechtfertigungsbedürftig geworden. Wir müssen erklären, was wir tun. Wir müssen durchschaubar machen, wofür wir stehen. Und umso wichtiger ist es, dass die Christen ihrer eigenen Botschaft vertrauen und zu ihr stehen. Der zweite Sprung ist der von einer gewissen Monopolstellung in Staat und Gesellschaft in die bunte Vielfalt einer pluralisierten Landschaft der Glaubensweisen und Weltanschauungen. Mit der veränderten Zusammensetzung der Bevölkerung wächst auch die Vielfalt religiöser, ideologischer und kultureller Orientierungen. Man könnte sich jetzt in ein Ghetto der Rechtgläubigkeit zurückziehen oder sich in einem kleinen Kreis der vermeintlich Rechtgläubigen oder Entschiedenen zusammenkuscheln wollen und die Welt sich selbst überlassen. Aber ein Blick in die Schrift und auch ein Blick in die Geschichte der Kirche zeigt, nur wer sich öffnet, kann auch Profil zeigen und sich erkennbar machen. Der dritte Sprung ist der von einer gewissen distanzierten Versorgungsmentalität hin zu einer lebendigen, vielgestaltigen Dienstgemeinschaft, die nach außen und nach innen wirkt. In Westfalen sind wir zurzeit sehr damit beschäftigt, wie wir in unterschiedlicher Weise unserem Auftrag entsprechen können. Wer das auf welche Weise tun soll und wie die Pfarrerinnen und Pfarrer, die Hauptamtlichen im kirchlichen Berufen und die Ehrenamtlichen dabei zusammenwirken. Der vierte Sprung ist der von einer gewissen Gleichförmigkeit der kirchlichen Angebote in den Kirchengemeinden zu lebensweltlich und sozialräumlich orientierten Schwerpunktbildungen. So notwendig und unverzichtbar die Grundfunktionen des gemeindlichen Lebens sind, Gottesdienst, Unterricht, Seelsorge, so unverzichtbar ist es auch, dass wir lebensnah bei der Alltagssituation der Menschen sind und uns darauf einstellen, dass hier mehr sozialdiakonisches Engagement gefordert ist, dort ein stärkerer gemeindepädagogischer Akzent, hier mehr musisch-kulturelles Profil, dort intensive Seelsorgearbeit, hier mehr liturgische und spirituelle Vertiefung und dort das zeichenhaft prophetische Engagement. Der fünfte Sprung, Sie können aufatmen, das ist der letzte, ist von der Selbstbezüglichkeit der Institution und Organisation Kirche mit ihren vertrauten Mitgliedern, Gästen, Gruppen, Kreisen und Initiativen zur persönlichen, zivilgesellschaftlichen und institutionellen Nachbarschaft und Umwelt. Wir sind eben nicht allein in der Welt. Eine Weltreligion, die den Weg vom vorderen Orient der ausgehenden Antike bis in die postmoderne globale Gegenwart geschafft hat, muss doch eigentlich ihr Lebenselement darin finden, sich selbst als Forum und als der dritte Ort der Begegnung anzubieten. Wer als Jumper unterwegs ist, möchte kein einsamer Hüpfer sein. Da ist es wichtig, in Verbindung zu sein, vernetzt eben. Mit meinem Besuch hier heute bei Ihnen haben wir wieder einen Knoten mehr miteinander geknüpft und sind nun miteinander Knotenpunkte in einem Netz, mit dem wir einen weiteren biblischen Gedankengang beginnen könnten, nämlich den von den Menschenfischern, die ihre Netze auswerfen, die sie miteinander geknüpft haben. Aber darüber reden wir dann ein anderes Mal. Ich grüße Sie herzlich von der Evangelischen Kirche von Westfalen, wünsche Ihnen gutes Gelingen und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank an den Landeskirchenrat Dieter Bese, vielen Dank. So, jetzt freue ich mich auf den nächsten Programmpunkt. Eine Hip-Hop-Formation wird gleich auftreten und an die Aktiven, kommt ruhig schon mal nach vorne und stellt euch schon mal auf. Da seid ihr großartig. Dann steht ihr in Position. Ich sag ganz kurz, was sonst noch erwartet wird. Wir bleiben beim Springen, ja, bei Jumpers. Es wird gleich gesprungen, getanzt zu Musik für uns. Vom Springen zum Singen, dann werden wir gemeinsam singen mit der Band. Dann wird Thorsten ein Referat halten und danach wird es fast nahtlos in eine Diskussion übergehen, das Ganze. Und heute Nachmittag gibt es ja noch viele Seminare und was zu essen und Kaffee, alles, was das Herz begehrt. Das als kleinen Ausblick. Doch jetzt freue ich mich auch über eine neue Formation, eine Hip-Hop-Crew, die trifft sich. Die ist ja, glaube ich, hier auch entstanden und wird jetzt für uns tanzen aus dem Live-Art-Studio im Checkpoint. Einen ganz dicken Applaus für die Hip-Hop-Crew. Viel Spaß!
Vielen Dank. Bleibt kurz nochmal stehen. Bleibt kurz nochmal stehen. Euer Applaus. Euer Applaus. Großartig, ganz, ganz herzlichen Dank. Kommt einer nochmal kurz. Ich habe das vorher extra nicht gesagt, weil man ja immer gucken muss, wie es läuft. Ne? Aber das war so großartig, jetzt kann ich sagen. Bleibt kurz hier stehen noch. Das war der erste Auftritt. Der allererste Auftritt, Premiere, Wahnsinn. Und das ist neben mir die Benit, die leitet das Ganze. Zu dir komme ich gleich mit ein, zwei Fragen noch. Ganz kurz mal, wie heißt du?
Melvani.
Wie war's?
Es war eigentlich ganz gut.
Eigentlich ganz gut. Wie war's für dich?
Okay.
Okay. Ist noch ein bisschen kritisch, ja. Ihr könnt noch, Potenzial sind vorhanden. Aber die nächsten Auftritte kommen bestimmt. Wir fanden es großartig. Jetzt muss ich einmal zu dir kommen. Wie heißt du?
Baran.
Du bist hier in einer sehr, sehr coolen Rolle. Du bist der einzige Junge zwischen so vielen tollen Mädels. Tanzt in der Mitte, tanzt großartig. Macht's dir Spaß?
Ja, sehr.
Warum bist du hier? Warum machst du mit?
Weil ich von der Benen eingeladen wurde. Und ja, ich bin eigentlich froh, dass ich hier gekommen bin.
Wie oft trainiert ihr?
Einmal in der Woche.
Sehr gut. Weitermachen, wenn ihr so weitermacht, wer weiß, wo das noch hinführt. Vielen Dank, ihr dürft euch setzen. Ganz herzlichen Applaus. Benit, du leitest diese Gruppe hier. Sag mal ganz kurz was zum Konzept. Wer kann mitmachen?
Eigentlich alle, die Lust drauf haben zu tanzen, und das ist eigentlich frei. Ich meine, früher wollte ich eigentlich immer nur mit Mädchen tanzen, weil ich auch Choreografien für Mädchen mache. Und dann habe ich Baran eingeladen und er hat Interesse gezeigt. Und dann dachte ich mir, okay, dann machen wir mal so eine gemischte Gruppe.
Super, und funktioniert ja, ne? Ja. Wie war's für dich jetzt, da hinten zu stehen und deine Mädels und deinen Jungen beim Auftritt zuzugucken?
Ich war ganz aufgeregt.
Aber sie haben dich nicht enttäuscht, oder?
Nein.
Vielen Dank und für euren Auftritt und alles Gute für die Zukunft. Viel Spaß weiterhin. Danke, Benit. Wir singen jetzt gemeinsam mit The Lucky and Luke.
Vielen Dank, dass ihr uns beim Singen unterstützt. The Lucky and Luke. Und jetzt sehen Sie noch nichts, sondern nur eine schöne rot abgehängten Tisch. Aber gleich werden Sie was sehen. Im Jahr 2003 habe ich ihn das erste Mal interviewen dürfen. Damals war er gerade Diplom-Puppenspieler geworden. Seitdem lässt er, ja, kann man sagen, sehr erfolgreich die Puppen tanzen und gibt Obst und Gemüse eine, ja, relevante Identität, kann man sagen. Er war auch schon hier, ist Jumper sehr verbunden, von daher freue ich mich sehr, dass er auch jetzt was zeigt. Stichwort: Levi feiert. Herzlich willkommen, Matthias Jungermann. Herzlich willkommen, Radieschenfieber.
So, ja. Levi feiert. Das ist recht klein, wir haben das ein bisschen größer gemacht. Vielen Dank fürs Filmen. Ich bin etwas heiser, hört man, egal. Immer wenn Jesus irgendwo war, dann waren da viele Menschen, die wollten hören, was er sagte. Viele Menschen. Eines Tages ging er wieder hinunter an den See und das Volk folgte ihm. Deswegen heißt es Volk. Und er spricht zu ihnen. Ja, wo ist jetzt Jesus? Ja, wo ist jetzt Jesus? Hat jemand eine Wasserflasche dabei eigentlich? Gibt es sowas? Wenn man heiser ist, perfekt. Wenn man heiser ist, dann vergisst man etwas. Dann kommt man so aus seinem normalen Trott heraus. Dann ist man beschäftigt mit seiner Stimme und man vergisst, Jesus einzukaufen. Das macht nichts. Ich kann schütteln. Dankeschön. Darf ich vorstellen, Jesus, eine Flasche Wasser. Entschuldigung, das darf man nicht missverstehen. Jesus ist natürlich keine Flasche. Aber er hat selbst von sich gesagt, ich bin das Wasser des Lebens. Wer von mir trinkt, der muss nimmer mehr dürsten. Und hier steht drauf, Kalziumquelle frisch aus der Quelle, extra angereichert mit und aus Bad Meinberg. Passt. Und Jesus spricht zu den Menschen. Ach, das ist die Antwort. Er spricht zu den Menschen, aber die Menschen, die hören, was er sagt. Und sie lassen sich füllen mit seinen Worten. Andere Leute, die wollten nur mal so gucken. Und wieder andere Leute, denen schmeckt es gar nicht, was Jesus so sagt. Und dann waren da auch noch andere Leute am Rande dieser Gesellschaft, so wie der. Levi, der Sohn von Alphaeus. Ein Zolleinnehmer. Mit dem will man nichts zu tun haben. Ist kein guter Typ. Aber Jesus sieht diesen Levi und er geht zu ihm. Und er spricht zu ihm, Levi, er kennt seinen Namen, folge mir nach. Und Levi steht auf und folgt ihm nach. So einfach. Und auch er lässt sich füllen von dem, was Jesus so sagt. Er nimmt alles auf. Er saugt es auf wie ein trockener Schwamm. Und es geht ja sogar über mit ihm vor lauter Freude. Und er spricht zu Jesus. Jesus, bitte komm in mein Haus. Tue mir den Gefallen heute Abend, ja? Abendbrot. Du liebes Bisschen, Jesus kommt zum Abendbrot. Jesus kommt zum Abendbrot. Da müssen wir den Tisch noch decken. Ah, wie schön, die Tellerchen sind schon da. Ah, wunderbar. Vielleicht, wie wäre es vielleicht mit ein paar Servietten? Ja, das ist auch gut. Dann sieht es fein aus. Und was braucht man da noch? Ja, wer wird da alles kommen? Levi, Jesus sind schon mal zwei. Wir, die ganze Familie und noch ein paar. Oh, die Jünger, noch mal 12 dazu. Und dann sind noch sicherlich noch ein paar andere Leute dabei, die haben sich nicht angemeldet, die der Jesus so mitbringt. Wenn der durch die Straßen geht, da kommen immer Leute dazu. Ja, und dann wird der Levi seine Freunde eingeladen haben. Die Freunde von dem Levi, was sind denn das für Typen? Das sind auch so Typen vom Rande der Gesellschaft wie Levi selbst. Die treffen sich immer gemeinsam, die tauschen sich dann aus. Das sind zum Beispiel, das hier, das ist ein super Freund vom Levi. Das ist auch so ein Typ vom Rande der Gesellschaft. Und der hat auch seinen Freund mitgebracht. Die treten immer gemeinsam auf, da fühlen sie sich stärker. Und das hier, auch ein sehr guter Freund, der versteht sich aber nicht mit denen. Das ist am Wochenende und das ist Mittwochabend zum Kartenspielen. Und dieses hier, das ist ein ganz spezieller Freund vom Levi. Der ist da auch eingeladen, ganz was Besonderes. Und das hier ist eine super Freundin von Levis Frau. Jo. Die sind da alle eingeladen. Oh, das hier, das ist ein ganz, 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 ganz schlimmer. Auch eingeladen. Alle sind hier eingeladen. Oh, hier, Red Bull, der passt sehr gut zu dem da. Ja. Das ist schön. Und der, und der, und der. Und diese hier, ja, die sind sonst ja auch immer da, wenn Party bei Levi ist. Warum sollten die jetzt fehlen? Das sind immer die allerbesten Partys bei Levi im Hause. Kann man super tanzen und lernt Leute kennen. Und das hier, ach wie praktisch. Der hat mitgedacht, der hat sein eigenes Besteck mitgebracht. Wie schön. Die sind da alle eingeladen. Alle sind sie da. Oh, hier, guck mal. Der ist auch dabei. Der hat auch seinen Freund mitgebracht. Die sind alle da. Alle da. Ja, was sind denn das alles für Leute? Was sind das für Leute? Das sind zum Beispiel solche Leute. Um da mal ein Bild zu zeigen. Das sind auch solche Leute. Viel Geld gemacht. Oh, das ist auch, sind solche Leute. Das ist übrigens die von Berlusconi. Und wenn die da ist der auch nicht weit. Der steht draußen vor der Tür mit seinem schicken Auto. Aber der ist auch eingeladen reinzukommen. Und der da, der ist auch eingeladen. Ja, da kommt er auch vorbei. Und der da. Und auch solche Leute. Die sind da alle da. Und Jesus? Mittendrin. Als das die Pharisäer und die Schriftgelehrten sehen, dass er mit diesen Leuten isst und trinkt, da sprachen sie zu den Jüngern, die vielleicht gerade mal draußen waren. Sag mal, isst und trinkt er mit diesen Leuten? So. Ja, was seid denn ihr für Leute? Warum geht ihr nicht rein? Fragt ihn selbst. Er ist da nur drin, ihr müsst nur die Tür aufmachen und fragen. Als Jesus merkt, was da draußen vor der Tür los ist, da spricht er. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Denn nicht ein Gesunder braucht doch einen Arzt, sondern jemand, der ein verletztes Herz hat. Finde ich total gut. Möchte ich sofort unterstreichen. Möchte ich darauf anstoßen, ein Hoch auf mit Mineralwasser, Leitungswasser. Aber wir können uns gar nichts darauf eindenken, dass wir vielleicht etwas Besseres sind als diese Menschen hier. Wir müssten genauso froh sein, dass Jesus zu uns kommen möchte, an unseren Tisch, in unser Haus, mit uns Gemeinschaft haben möchte. Wie leicht denkt man ist was Besseres. Und wie leicht schaut man auf andere Leute hinab.
Ist es möglich, hier ein bisschen Licht zu haben oder so? Das wäre ganz lieb. Ich sag immer, wenn Matthias alias Radieschenfieber seine Stücke macht, da braucht man eigentlich danach gar nichts mehr zu sagen, oder? Das ist mir gestern Abend schon so gegangen, wo ich gesagt habe, das ist die perfekte Predigt. Das geht so ins Herz, so an jeglichen intellektuellen Bausteinen und Filtern vorbei, einfach bam hier rein, weil man das sieht und erlebt und mitfühlt. Und das ist das Evangelium, was wir gerade gesehen haben. Das kann man mit Worten gar nicht besser beschreiben. Matthias, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Du bist eine Granate. Echt. Dankeschön. Ja, wir hatten ja gestern Abend schon das Vergnügen miteinander. Ich möchte mich trotzdem kurz vorstellen. Mein Name ist Thorsten Hebel. Ich bin Geschäftsführer und Leiter der Blue Box in Berlin, auch eines sozial-kulturellen Projektes in einem Brennpunkt. Und ich freue mich über so Leute. Ich bewege mich unter diesen Leuten und fühle mich da eigentlich auch pudelwohl. Ich glaube, weil Jesus sich da auch pudelwohl gefühlt hat. Und das, wenn man so da in Berlin lebt, da hat man ja schon mal so einen ganz kleinen Hau weg, ne? Und wenn man dazu aber noch dann Christ ist, dann kriegt man noch so einen kleinen Hau weg. Wenn man dazu noch ein Mann ist, dann kriegt man noch mal einen weg. Und wenn man dazu noch Kabarettist ist und so, dann muss man das alles mit Humor ertragen. Und das ist eben meine zweite Leidenschaft, dass ich oft rumreise und mit Humor versuche, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Mir ist in diesem Zusammenhang aufgefallen, dass das Evangelium, also das, was Jesus da so ganz krass gelebt hat, damals schon ja nicht unwidersprochen blieb und heute auch nicht. Und ich werde ganz oft gefragt, Herr Hebel, ist ja alles gut und schön, was Sie an sozialer Arbeit machen, aber wo kommt denn eigentlich Jesus vor? Diese Problematik und diese Fragestellung kennen viele soziale Projekte im Jumpers-Netzwerk auch. Wir haben uns da mal so ein bisschen ausgetauscht. Und das, was die Leute mit Evangelium verbinden, da zähle ich mich lange Jahre meines Lebens mit zu, ist, das Evangelium bedeutet, man muss, wenn möglich, konfrontativ die Leute anpredigen. Dann gibt es so eine Art Evaluationstool, das nennt sich Übergabegebet. Dann wird Akquise betrieben, dann wird gezählt, wie viele haben denn dieses Gebet gesprochen, und daran entscheidet sich, wer Christ geworden ist und wer nicht. Ich nenne das jetzt mal so ein bisschen verkürzt. Da ist was Wahres dran. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber die ganze Wahrheit sieht ganz oft anders aus. Die sieht nämlich so aus, dass Jesus mit den Leuten gelebt hat, eine ganz lange Beziehung geführt hat. Und das ist bei bestimmten Begrifflichkeiten im Christentum um was ganz anderes geht, als um eine Zustimmung eines Dogmas oder einer intellektuellen Wahrheit. Versteht ihr? Also, um Christ zu werden, muss ich nicht notwendigerweise ein bestimmtes Lippenbekenntnis ablegen, sondern es kommt auf eine Lebensführung an. Und das wird immer wieder deutlich, wenn es im Neuen Testament um Bekehrung geht. Und ich habe diese Einheit heute Morgen Phrasenbingo genannt. Was verbinden wir eigentlich mit diesen einschlägigen Worten wie Glaube, Liebe, Bekehrung, Heiligsein, Hoffnung und so weiter? Das ist eine Story und ein Gedanke. Wenn ich jetzt rumgehen würde und fragen, was bedeutet es für dich, heilig zu sein? Glaubt mir, bei den Leuten, ich sitze ungefähr schätzungsweise 80 bis 100 Leute hier oder so, würden wir wahrscheinlich 1000 unterschiedliche Meinungen haben. Weil es ist gar nicht so einfach, also auch für Theologen oder vielleicht gerade für Theologen, zu sagen, was bedeutet es, heilig zu sein? Was bedeutet das Wort Bekehrung? Was bedeutet das Wort Glauben, Liebe, Hoffnung und so weiter? Deshalb ein ganz kurzer Abriss, ein ganz kurzes Kompendium, angelehnt natürlich an die griechische Sprache, aber übersetzt ins 21. Jahrhundert. Glauben, auf Griechisch pisteuo, hat im Neuen Testament zwei Bedeutungen. Glauben bedeutet nicht nur etwas für wahr halten oder etwas für möglich halten. Nach dem Motto, glaubst, dass morgen schönes Wetter ist? Ja, ich glaube schon. Sondern Glauben in dem Sinne von pisteuo, diesem koine griechischen Wort des Neuen Testamentes, das die Ursprache ist, in dem das Neue Testament geschrieben ist, bedeutet Vertrauen. Ich verlasse mich drauf. Und sich zu verlassen auf etwas, das ist ein Bild, wo du quasi sagst, okay, hier ist mein Standpunkt, jetzt verlasse ich mich aber auf diesen Untergrund. Das ist ein Lebensschritt. Vertrauen, einem Menschen zu vertrauen, ist echt schwer. Dir selbst zu vertrauen, ist manchmal echt schwer. Und dann bist du aufgerufen, einem Gott zu vertrauen, einem Jesus zu vertrauen, den du gar nicht siehst, den du nicht empirisch nachweisen kannst, der jenseits deiner Beweisbarkeit liegt. Dazu gehört eine besondere Form des Vertrauens. Und ich bewundere Menschen, die das können. Ich bewundere Menschen, die diesen Glaubensschritt können. Aber das haben sie nicht aus eigener Kraft gemacht, sondern Vertrauen muss wachsen. So wie du einem Menschen vertraust, wenn du einen Weg mit dem gehst und du plötzlich merkst, der oder die lässt dich gar nicht im Stich. Der bleibt oder die bleibt an deiner Seite, auch um das Bild von gestern Abend nochmal aufzugreifen, wenn du durch diesen Schokopudding rutschst. Alle, die das nicht verstehen, habt da was verpasst. Ich erkläre es nicht nochmal. Aber Vertrauen muss entstehen. Vertrauen muss wachsen durch Erlebnisse, durch Beziehungen. Und deshalb sind wir in unseren sozialen Arbeiten darauf angewiesen, dass wir Mitarbeiter haben, die Beziehungen leben können. Die sich investieren in andere Menschen, auch Thema von gestern Abend, so wie Jesus das gemacht hat. Vertrauen braucht Zeit. Glauben braucht Zeit. Das ist nicht in einer zeitlich verdichteten Form als Hilfe für eine Entscheidung. Ja, jetzt will ich diesen Weg gehen. Garantiert. Aber daran kann ich nicht ablesen, ob ein Mensch mit Jesus lebt oder nicht. Jesus sagt selbst, an den Früchten wird man sie erkennen. Was kommt denn unterm Strich in deiner Glaubensbeziehung, in deiner Vertrauensbeziehung mit Jesus raus? Und wenn nicht das dabei rauskommt, wenn nicht das hier, genau das dabei rauskommt, dass wir uns inmitten der Menschen bewegen, wo Jesus sich bewegt hat, dann haben wir vielleicht das Evangelium nicht richtig begriffen. Es treibt uns dorthin, wo Menschen verletzte Herzen haben. Und das hast du so schön auch deutlich gemacht. Gehen wir mal zu dem nächsten Begriff. Ich habe das gestern Abend schon, also es heißt ja, diese Quintessenz des Christseins ist, dass Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Glaube, Hoffnung und Liebe. Und wer vertraut, wer sich darauf einlässt, auf dieses Versprechen Gottes, auf diese Liebesbeziehung, das ist tatsächlich so, dass dieser Mensch plötzlich tatsächlich auch Liebe entwickeln kann und Liebe geschenkt bekommt. Ich habe da gestern Abend drüber gepredigt, deshalb werde ich das jetzt nicht nochmal aufmachen, das Fass. Aber diese Liebe, diese Agape, ja, was bedeutet das eigentlich im 21. Jahrhundert? Liebe ist so ein wabernder Begriff, ne? Ist ja alles heutzutage Liebe. Und Professor Gebhardt von der CVJM-Hochschule in Kassel, der hat ein ganz tolles 10-Punkte-Programm geschrieben, was mich sehr begeistert hat. Und am Punkt 6 oder 7 sagt er, also es geht um den Missionsauftrag, dass es im Grunde genommen heute Wertschätzung und Anerkennung der Person und der Würde des Menschen die Währung ist, in der Liebe heute deutlich gemacht wird. Wertschätzung und Anerkennung der Person des Menschen. Und das ist der Punkt. Wenn unsere Kirchen, wenn unsere Jugendarbeiten, und das passiert Gott sei Dank, wenn dort eine wertschätzende Haltung gegenüber dem Menschen ist, dann saugen die Leute das auf wie ein trockener Schwamm. Weil genau das, meiner Erfahrung nach, passiert in Gesellschaft nicht. Oft werden Kinder und Jugendliche entwertet. Allein wenn ich das Schulsystem ansehe, ich bin jetzt kein Bildungsreformer, aber wenn ich das Schulsystem ansehe, also meine Tochter beispielsweise, die ist ähnlich wie ich in Mathe nicht besonders gut. Und die kam neulich und hat bitterlich geweint und hat gesagt, Papa, ich kann nichts und ich bin nichts. Und ich sage, es tut mir eine Seele weh. Das geht hier rein. Ich sage, warum denn? Ach, meine Lehrerin hat gesagt, ich kann Mathe nicht und deshalb muss ich nachsitzen. Und sie kriegt sofort obendrauf. Du kannst was nicht, du bist deshalb schlecht, verstehst du? Das ist der Rückschluss von Kindern und Jugendlichen. So können wir nicht mit jungen Menschen umgehen. Nur weil man was nicht besonders kann. Vielleicht ist sie kein Mathematik-Genie, vielleicht ist sie Tänzer oder Künstler oder Musiker oder was weiß ich. Wir haben doch alle andere Gaben und Begabungen. Wertschätzung für jung und alt ist die Währung, in der Liebe heutzutage ausgezahlt wird. Und jetzt gibt es dieses Wort Bekehrung. Bekehrung bedeutet im Grunde genommen, also dieses Wort Metanoia, Sinnesänderung. Also Metanoia wird im Neuen Testament mit Buße, Bekehrung übersetzt. Es gibt 4, 5 verschiedene Worte dafür. Aber das ist das Wort, was am häufigsten gebraucht wird, wenn Menschen ihr altes Lebenssystem der Lieblosigkeit, der nicht wertschätzenden Lebensführung und des nicht gerettet und geheilt werden Seins von der Liebe Gottes, wenn sie das noch nicht vollzogen haben. Ich bekehre mich, ich ändere meinen Lebenssinn. Und das Schöne ist, dass es dieses Wort ähnlich sogar in einem Alten Testament gibt. Und da hat das eine ganz interessante Wurzel. Dass diese Sinnesänderung bezieht sich auf den Geruchssinn. Das heißt, in dem Moment, wo ich mal checke und prüfe, sag mal, wo riecht's eigentlich gut, wo will ich eigentlich hin, wo ist der Sinn, wo steht mir der Sinn nach? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn Mama oder Papa vielleicht auch ein richtig leckeres Essen kocht, euer Lieblingsessen. Und dann riecht ihr schon das und dann denkt, lecker, ich, komisch, dass ich gerade zu dir komme jetzt, aber lecker, lecker, lecker. Nein, aber versteht ihr, das ist so, und da, wo deine Nase hingeht, da, wo deine Nase dich hinführt, von dem Sinn, vom Geruchssinn her, zieht dein ganzer Körper natürlich nach. Das bedeutet Bekehrung, Sinnesänderung. Die Menschen, die mit Gott leben, sind neue Kreaturen. Warum? Weil wir besser sind? Weil wir moralisch über den anderen stehen? Bestimmt nicht. Weil Gott sagt, ich möchte euch sukzessive ein neues Betriebssystem in die Seele schreiben. Das Betriebssystem der Agape und der Liebe. Und das bedeutet Bekehrung. Als Johannes gefragt wird, ja, der Vorläufer quasi von Jesus, der Herold, der ihm den Weg bereitete, wurde Johannes gefragt, okay, wir verstehen das, wir sollen uns bekehren, wir sollen unseren Sinn ändern. Was sollen wir denn tun? Was sollen wir tun? Und da sagt der Johannes nicht, okay, pass auf, jetzt müsst ihr erstmal Lobpreis machen und ihr müsst beten und ihr müsst ein Übergabegebet sprechen und dies und jenes. Das kommt an anderer Stelle, sondern er sagt, pass mal auf, wie wäre es damit, wenn ihr erstmal aufhört, Frauen zu vergewaltigen? Wäre ja schon mal ein erster Schritt. Und die waren völlig überrascht. Ach, wirklich? Oder dann sagt er zu den Finanzbetrügern, okay, was haltet ihr davon, wenn ihr erstmal aufhört, Leute abzuziehen und das 3- oder 4-fache zu verlangen von dem, was euch eigentlich zusteht? Also nicht betrügen, nicht lügen. Ach, das war tatsächlich in deren Erlebniswelt völlig neu. Das heißt, die Bekehrung hat immer praktische Auswirkungen im Lebensvollzug. Und wenn das nicht passiert, stelle ich in Frage, wie echt denn so eine Bekehrung ist. Und diese Frage lasse ich offen, weil ich weder Gott bin, noch mir ein Urteil darüber erlauben kann. Aber selbst in Matthäus 25, dieses Weltgericht und so weiter, da sagt Jesus dann als Gleichnis wohl bemerkt, dann wird unterschieden in Schafe und Böcke und die einen, was haben die gemacht und was haben die nicht gemacht? Die einen, die haben den Durstenden gesehen, haben Becher Wasser gegeben. Die haben den Hungrigen gesehen, haben ein Stück Brot gegeben. Die haben den Gefangenen gesehen, haben den besucht. Die sind zu den Menschen gegangen, die Flüchtlinge sind oder sonst irgendwie und haben ihr Herz geteilt und ihre Liebe geteilt. Sind zu denen gegangen, die verwundete Herzen haben. Und da sagt Jesus, das war ich. Das, was ihr allen meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt. Ey, das habt ihr mir persönlich getan. Mir. Das ist der Gottesdienst. Das ist toll. Da stehe ich drauf. Das ist klasse. Bekehrung hat immer Frucht zur Folge. Und wenn wir fragen, war eine Bekehrung echt oder war sie nicht echt? Die Frage sollten wir gar nicht stellen, by the way. Das fragen wir, schaut uns mal die Früchte an. Wie lebt denn ein Mensch? Ohne, dass ich in Werkgerechtigkeit abdriften will. Aber eine Liebesbeziehung hat doch immer Auswirkungen. Also wenn ich auf gut Deutsch, wenn ich sage meiner Frau, ich liebe dich ohne Ende und du bist das Herzblatt für mich und für dich würde ich alles tun. Und dann sage ich aber irgendwie, nee, aber du, ich habe jetzt die nächsten 3 Jahre, bin ich nicht da. Dann passt das irgendwie nicht. Also ich meine, was ist die Frucht denn meiner Liebesbezeugung? Dann will ich doch mit den Menschen zusammen sein. Auch wenn es mal nicht so einen Spaß macht. Versteht ihr, was ich meine? Die Frucht ist die Evaluation des Gütesiegel einer Umkehr, einer Bekehrung. Und dann gibt es so ein Wort wie heilig sein, Hagios. Hagios ist ein Wort, das Paulus erst in den Sprachgebrauch eingeführt hat. Es gab zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das auch noch von Oma und Opa kennt, so Sonntagsgeschirr. Das kam nur sonntags auf den Tisch. Das war besonderes Keramikgeschirr, Porzellangeschirr. Es gab besondere Kleidung für besondere an. Das bedeutet, das eigentliche Wort Hagios, heilig sein, besonders, abgesondert. Das ist nicht so wie alles, sondern das sticht heraus. Und wenn Jesus sagt, ihr sollt so heilig sein, wie Gott heilig ist, wenn im Neuen Testament das behauptet wird, dass es möglich ist, dann kann es doch nicht möglich sein, dass wir von der Grundform so rein sind und so göttlich sind. Das werden wir nie schaffen. Es geht nicht, weil wir nicht Gott sind. Weil wir immer im Schokopudding rumschlittern. Ist einfach so. Was bedeutet es dann, heilig zu sein? Besonders zu sein, abgesondert zu sein? Es hat immer mit diesem Lebensstil zu tun. Jesus war so heilig, weil er inmitten der Menschen war und Liebe gelebt hat. Und das hat ihn besonders gemacht. Deshalb reden wir auch 2000 Jahre später noch davon, wie dieser Mensch gelebt hat, der Mensch, der Gott war. In Reinkultur, in Reinform. Wow, bekehrig sein, heilig sein. Ihr seid heilig, wenn ihr das lebt, wenn ihr zu den Menschen geht. Ihr seid heilig. Und das, wenn wir das alles so mal in einen Zusammenhang setzen, was bedeutet als heiliger Christ, als heiliger Mensch zu leben, als besonderer Mensch? Es bedeutet, sich zu verlassen, zu glauben, dass das, was Gott dir zusagt in deinem Leben, dass er es auch tun wird. Sich zu verlassen und sich zu bekehren und einen neuen Sinn zu entwickeln, entwickelt zu bekommen für das, was im Leben wirklich zählt. Es ist nicht die Kohle. Es ist nicht der Erfolg und die Karriere. Glaubt es mir, wenn es so wäre, wer bei den ganzen Stars, die Kohle haben ohne Ende, die Fame haben, und die müssten doch glücklich sein ohne Ende, oder nicht? Da dürfte es zu keinem Selbstmord oder sonst irgendwas kommen. Was macht dich wirklich glücklich? Das ist die Frage, die Gott heute Morgen an dich stellt. Und das ist die gute Nachricht, das Evangelium. Das Reich Gottes bedeutet, hier sind andere Wirkungsweisen. Hier haben wir völlig andere Naturgesetze, geistliche Naturgesetze, mit denen wir zu tun haben. Das ist das Evangelium. Wer in dieses Reich Gottes eintritt, in diese Wirkungsweise, der muss nicht mehr so leben, wie er vorher gelebt hat. Er darf komplett anders sein, neu sein, eine neue Kreatur werden. Das sehen wir übrigens in der Bibel. Schaut euch mal den Mose an. Mose ganz am Anfang in der Bibel, ich habe ihn gestern schon erwähnt. Wenn man die Geschichte so sieht, er tötet einen, er mordet quasi einen aus Jähzorn. Und dann rennt er 40 Jahre in der Wüste im Kreis rum. Und da war er schon 80, die Geschichte war vorbei, versteht ihr? Da war zu Ende, da war nichts mehr. 80, hello. Betreutes Wohnen gab's nicht. Und da sagt, okay, warte mal, die Geschichte scheint mir jetzt gerade doch so ein bisschen hoffnungslos zu sein. Oh, dann mache ich mal was. Gott hat einen eigenwilligen Sinn für Dramaturgie. Immer dann, wenn du denkst, es geht nicht mehr. Bam. Gott beruft ihn. Gott beruft ihn und dann wird etwas möglich, was ganz große Auswirkungen hatte. Guck dir Abraham an, genau dieselbe Geschichte. Abraham, genau dieselbe Geschichte, ja. Der belügt, sagt, ja, gibt seine Frau, hat seine Schwester aus und so weiter. Haut richtig neben das Kontor und Gott sagt, trotzdem, weißt du was, mit dir will ich trotzdem weiterbauen, mein Reich. Du musst nicht perfekt sein für Gott. Ist nicht der Punkt, sondern du musst es zulassen, dass Gottes Kraft und Gottes Macht und Gottes Liebe in deinem Leben Reich Gottes sichtbar werden lässt. Durchlauferhitzer sein für Gottes Kraft und für Gottes Macht. Das sehen wir bei David auch. Ey, Ehebruch, ermordet jemanden, haut auch mächtig daneben. Ich würde sagen, David ist jemand, der ist nicht nur durch den Schokopudding geschlittert, der ist da kopfüber reingesprungen. Und was sagt Gott über diesen Mann? Das ist ein Mann nach meinem Herzen. Es scheint also nicht so zu sein, dass wir moralisch und ethisch sündlos und völlig korrekt sein müssen, sondern Gott schaut unser Herz an und sagt, kann ich mit dir mein Reich bauen? Diese andere Wirkungsweise in dieser Welt hier aufrichten? wo jede Biografie eine Chance hat. Und das sehen wir auch bei Jesus. Eigentlich von der Story her bei Jesus genau dasselbe. Ja? Gott kommt auf die Erde, er lebt hier 30 Jahre, 3 Jahre hat er dann öffentliches Wirken. Und wo landet er? Am Kreuz, er wird gefoltert, er wird getötet und dann kommt er ins Grab und liegt da rum. Da war die Geschichte zu Ende nach menschlichen, das ist doch das Verrückte, verstehst du? Nach menschlichem Gutdünken war die Geschichte zu Ende. Und ich wette, der rote Lappen da hinten von gestern Abend, der hat sich ins Fäustchen gelacht. Der hat gesagt, ja! Genauso ist es richtig. Gott sei Dank haben wir diese Reich Gottes Geschichte endlich unter den Teppich gekehrt. Und jetzt passiert das absolut abstruse Verrückte. Wir Christen glauben wirklich, dass Jesus auferstanden ist. Versteht ihr? Wir glauben wirklich, dass es eine Kraft gibt und eine Macht gibt, die aus der Ausweglosigkeit, aus einer aufgegebenen Geschichte etwas Neues erwächst. Die Auferstehung zeigt, dass Hoffnung immer möglich ist. Und das bedeutet aber auch, dass wir Gefangene dieser Hoffnung sind. Wie Bischof Tutu aus Südafrika das immer wieder betont. Christen sind Gefangene dieser Hoffnung. Christen sind Menschen, die Optimismus leben. Und wenn euch Leute erzählen, dass beispielsweise in der Flüchtlingsdebatte, dass wir das alle nicht schaffen und dass das alles zu schwer ist und dass die Würde des Menschen schon antastbar ist, wenn es an unseren Wohlstand geht, dann bitte glaubt diesen Menschen nicht. Christsein bedeutet, die Hoffnung nicht aufzugeben. Christsein bedeutet, ein Optimist zu sein und immer daran zu glauben, dass ein Weg aus der Ausweglosigkeit möglich ist. Das bedeutet es aber übrigens auch für dich und dein Leben. Heute Morgen. Ich habe keine Ahnung, wer du bist und ich habe keine Ahnung, mit welchem Päckchen du heute hier angekommen bist. Ich habe meins mitgebracht. Es gehört nicht hier vorne hin. Es ist meins. Das sind die Dinge und Gedanken, die mich gerade umtreiben. Das sind die Dinge, wo ich manchmal schwer dran zu tragen habe. Aber soll ich euch was sagen? Gestern Abend saß ich im Gottesdienst und ich habe wieder Hoffnung bekommen. Ich habe mich daran erinnert, dass Jesus immer das letzte Wort hat. Ich habe mich an diesen Satz erinnert, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Leute, und das bedeutet Christsein. Das bedeutet zu leben als Christ in einer Zeit, wo alle Menschen um dich herum oder die Gesellschaft oder die Gedanken, der Zeitgeist dir sagt, nee, du musst dich schnell um dich kümmern. Du musst sehen, dass du den anderen wegdrückst. Und Gott sagt, nein, ich kümmere mich um dich. Und deshalb kannst du die Arme frei haben füreinander. Ich finde dieses Lebenssystem wunderschön. Ich finde das, was Jesus und Gott uns da gibt, als größtes Geschenk in diesem Leben, weil es dich frei macht, die zu sein, die du eigentlich bist oder der zu sein, der du eigentlich bist. Und das wünsche ich dir, dieses Erlebnis der Hoffnung. Egal, wo du gerade stehst, glaub mir, deine Geschichte ist nicht zu Ende. Warte, bis er aufsteht. Warte, bis er kommt. Und er wird kommen. Manchmal lässt er uns ein bisschen zappeln. Ist manchmal ein bisschen ungemütlich. Deshalb heißt es auch glauben und nicht wissen. In diesem Sinne, liebe Brüder und Schwestern, freue ich mich, dass wir was verändern können mit dieser Kraft Gottes im Herzen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Wir bleiben dazu sitzen. Ach, ich weiß, dass hier gerade viele Leute rumsitzen, genau wie ich auch, die sich danach sehnen, Jesus, dass du eingreifst und dass du uns Hoffnung gibst, dass du uns eine Perspektive gibst. Ich weiß, dass wir das brauchen und bitte berühre uns, das ist dein Job, nicht unser Job. Hilf uns, dass wir glauben können, vertrauen können, uns bekehren immer wieder neu zu dir hin und dass wir weigern, diesen Stimmen zu glauben, die uns sagen, es geht nicht mehr und es ist alles zu schwierig und gib doch einfach auf und du bist nichts und du kannst nichts. Das sind nicht deine Stimmen, Jesus. Du kommst zu uns, mitten in unsere Erlebniswelt hinein und sprichst uns zu. Alles wird gut. In Jesu Namen. Amen.